Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Stadt, aber in Funktionieren für alle, für Radfahrende, Fußgänger, E-Bike-Fahrende und Autofahrerinnen. Wie geht das? Das frage ich hier im Podcast Verkehrsforscher Jochen Eckert. Denn klar ist, die neuen Unfallzahlen vom Statistischen Bundesamt, die zeigen, dass wir einiges besser machen können. Außerdem Thema hier bei uns im Podcast das Tanzverbot morgen an Karfreitag. Das finden nicht alle gut. Barbetreiber Gerald zum Beispiel ist dagegen.
Es geht ganz einfach um die Freiheit, Feiertage so begehen zu dürfen, wie man es nach persönlicher Geisteshaltung eben pflegen möchte.
Wir geben euch einen Überblick, was morgen geht und was nicht. Und es geht bei uns auch ums Bundesverfassungsgericht.
Wegen zahlreicher Pannen muss die Bundestagswahl 2021 in Berlin teilweise wiederholt werden.
Durch das Urteil der Karlsruher Richter hat die Bundesregierung jetzt ein Problem.
Durfte der Bund Gelder für den Klimaschutz nutzen, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren? Nein.
In all diesen Meldungen steckt Bundesverfassungsgericht drin. Das höchste Gericht in Deutschland haut auch mal der Politik auf die Finger. Und damit diese Unabhängigkeit niemals angegriffen werden kann, soll das Gericht besser geschützt werden. Wir schauen hier gleich genauer drauf, was der Entwurf aus dem Justizministerium vorsieht. Heute ist der 28. März. Und heute ist für uns hier ein besonderer Tag, denn wir entwickeln an etwas Neuem. Und deshalb gibt es hier im Update-Channel ab jetzt eine kurze Pause. Aber keine Sorge, ab dem 13. Mai sind wir wieder für euch da mit spannenden Themen, interessanten Menschen und unserem neuen Podcast. Danke euch schon mal für die Treue. Mein Name ist Ilka Knigge und wir hören uns am 13. Mai.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sollten uns mal was abgucken von Paris, Kopenhagen, Utrecht, London, Barcelona, sagt der TÜV-Verband. Deutschland schmiere im internationalen Vergleich ziemlich ab, wenn es um die Infrastruktur für Zweiräder geht. Der TÜV-Verband, der reagiert damit auf die neuen Unfallzahlen vom Statistischen Bundesamt. 2023 sind zwar laut denen immerhin weniger Fahrradfahrende gestorben als 2022, dafür aber doppelt so viele Menschen auf E-Scootern. Es gab auch mehr Tote und Verletzte E-Bike-Fahrende und auch FußgängerInnen. Der TÜV-Verband, der fordert deswegen jetzt, dass Deutschland etwas ändern muss an der Infrastruktur. Wie könnte das aussehen? Darüber habe ich mit Jochen Eckert gesprochen. Er ist Professor für Verkehrsökologie an der Hochschule Karlsruhe. Herr Eckert, erstmal kommen die höheren Unfallzahlen nicht aus den gleichen Gründen zustande.
Nee, kommen sie nicht. Also auch bei den Pedelec-Fahrern oder E-Bike-Fahrenden, wenn man das sich ausrechnet, wie viel mehr die geworden sind, also wie viel mehr Leute Pedelec oder E-Bike fahren, dann ist dieser Anstieg eigentlich gar nicht so erstaunlich. Das bewegt sich wirklich in dem, was wir auch erwarten bei den Radfahrern. Die einfach daran, es sind mehr geworden. Das ist überhaupt nicht, dass es so unheimlich gefährlicher geworden ist. Die scheinen da gar nicht so sonderlich herauszustechen. Pedelec und Radfahrer, die unterscheiden sich auch gar nicht so groß. Das sind wirklich die Probleme an Knotenpunkten, Einmündungen insbesondere, die wir dort sehen. Ja, während die E-Scooter-Fahrer, die sind wirklich, fallen als eine Besonderheit auf. Ein bisschen anderes Klientel sind. Sie sind deutlich jünger, sind viel mehr Gelegenheitsfahrer. Da gibt es auch viel mehr noch Probleme mit Unfällen unter Alkoholkonsum und mit falschen Verhalten. Also ich glaube, man kann die nicht in einen Topf werfen.
Dann lassen Sie uns das doch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Wenn Sie sagen, die E-Scooter-Fahrer fallen besonders auf, das heißt, wir können da eigentlich, wenn wir unsere Straßen umbauen, nichts machen, sondern man müsste an den Regeln selber irgendwie da ansetzen.
Ich glaube auch, die Infrastruktur ist auch wichtig. Wir wissen, dass Leute Fehler machen im Verkehr. Und wir können das auch nicht vermeiden. Und deshalb brauchen wir dann Bedingungen, dass, wenn Fehler gemacht werden, die Unfallfolgen möglichst gering sind. Ja, also wenn wir sagen, mit den E-Scooter-Fahrern sagen, okay, sie verhalten sich nicht immer ganz korrekt, müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Folgen nicht so groß sind. Also dass zum Beispiel die E-Scooter-Fahrer nicht auf dem Gehweg fahren und die Fußgänger gefährden, ja, sondern dass die Radinfrastruktur, die vorhanden ist, dann mitnutzen können und dann wenigstens keine Fußgänger gefährden. Mhm. Ja, oder dass die Geschwindigkeit niedrig ist, dass, wenn ein Unfall passiert, die Unfallfolgen nicht so hoch sind.
Das heißt, Sie würden die runterdrosseln auf wie viel? 15 km/h oder sowas?
Ja, es ist einmal Drosseln bei Ihnen, aber halt auch vor allem Drosseln beim Kfz-Verkehr. Ja, weil ganz viele dieser Unfälle passieren ja nicht den E-Scooter-Fahrern alleine, sondern zusammen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Langsamerer Autoverkehr, der wäre zum Beispiel etwas, was wohl E-Scooter-Fahrern zugutekommen würde, aber auch den Radfahrern und Pedelec-Nutzern.
Wo wir vielleicht ja noch bei denen sind, die als letztes noch offen sind, den Fußgängerinnen und Fußgängern, auch da wirklich alarmierende Todeszahlen. Wie kommt das zustande und wie geht's anders?
Ja, also das ist die Sache. Fußgänger wurden immer lange vergessen in der Arbeit. Wir haben uns schon viel früher um das Auto, viel früher um den Radverkehr gekommen und erst in den letzten Jahren beschäftigen wir uns mehr mit den Fußgängern. Auch dort müssen wir dann halt im Detail wirklich hinschauen, wo die Unfallprobleme sind. Das sind sehr viel bei Überqueren der Fahrbahn. Es sind auch diese ganzen Störungen, wenn die mit Radfahrern und E-Scooterfahrern zusammen auf denselben Seitenraum nutzen würden, ist auch eine Sache. Und das geht dann sehr viel zurück auf diese Frage, wie verteilen wir Platz? Weil bisher hatten wir es häufig so gehabt, dass wir gesagt haben, oh, okay, wir haben den Platz im Straßenraum, wir überlassen die Fahrbahn dem Auto und die Radfahrer, E-Scooter-Nutzer und die Fußgänger, die teilen sich irgendwo den Seitenraum. Und dann ist auf engem Raum viel los und dann passieren die Konflikte. Das ist zum einen unangenehm, aber wir sehen ja klar auch gewisse Gefährdungen.
Herr Eckhardt, Sie dürfen mal träumen hier zuletzt. Sie entwerfen mal die perfekte Stadt für alle VerkehrsteilnehmerInnen. Wie sieht die aus?
Die perfekte Stadt startet für mich erst mit dem Fußverkehr, weil das ist das Basisverkehrsmittel für alle. Unsere ersten Schritte machen wir zu Fuß, unsere letzten Schritte machen wir zu Fuß. Das ist unheimlich wichtig. Das wäre für mich das Erste, eine fußgängerfreundliche Stadt. Dann die Zweiten, die kommen würden, wären die Radfahrenden. Ob mit oder ohne Elektromotor, das ist für mich gar nicht so die entscheidende Sache. Aber Radfahren ist relativ schnell, es ist sehr kostengünstig und wir können damit sehr, sehr viele Wege unserem Alltag mit sehr geringen negativen gesellschaftlichen Folgen bewältigen. Und für die verbleibenden Mobilitätsbedürfnisse, die es gibt, ja, da gibt es noch Autos. Das muss kein Auto sein, was man selber besitzt. Ja, das kann sowas wie Carsharing sein, so als Mobilitätsversicherung, die wir immer dann nutzen können, wenn es die anderen Verkehrsmittel nicht ausreichen. Und ach, na klar, den öffentlichen Verkehr sollten wir auch nicht vergessen, ist auch ein wichtiger Backbone dieses Verkehrssystems. Aber ich glaube, wir sind in vielen Städten noch gar nicht so weit weg, dass wir schon mal erste Schritte in diese Richtung Version machen. Und vor allem das Wichtigste für mich ist, am Ende müssen diese Städte lebenswert sein. Verkehr ist nur ein notwendiges Übel. Ja, die Städte müssen lebenswert sein. Der Verkehr sollte den Beitrag leisten, da die Städte das auch sind.
Das sagt Jochen Eckhardt. Er ist Professor für Verkehrsökologie an der Hochschule in Karlsruhe. Und wir haben über die neuen Unfallzahlen vom Statistischen Bundesamt gesprochen und wie die mit der passenden Infrastruktur vielleicht runtergehen könnten. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, Karfreitagmorgen, Feiertag, dann das lange Osterwochenende, gutes Wetter, Frühlingsgefühle. Eigentlich passt da gerade ziemlich viel zusammen. Und es schreit ja eigentlich genau danach, das auch zu feiern. Also diese gute Stimmung und so. Aber wer morgen tanzen gehen will, der hat ja ein Problem. Denn in vielen Bundesländern ist Karfreitag Tanzverbot. Der Karfreitag ist ja so ein stiller christlicher Feiertag. Es gibt zwar Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen halten sich die Länder da dran. Ist das noch zeitgemäß? Und wo kann man trotzdem feiern? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben war für uns in Regensburg in Bayern unterwegs.
Ja, hallo, ich bin der Gerald von der Vinylbar. Und ja, ich mache die Vinylbar seit fast im Dezember, wenn man 9 Jahre alt.
Die Vinylbar liegt mitten in der Regensburger Altstadt. Ist eine sehr, sehr kleine, aber dafür umso gemütlichere Bar, die sich abends und vor allem am Wochenende in eine Tanzbar verwandelt, wo es sehr eng und warm wird, wirklich alle tanzen und der Schweiß von der Decke tropft. Nämlich dann, wenn Gerald oder andere DJs auflegen, mit Vinyl.
Richtung Funk, Soul, Jazz, Hip-Hop, Reggae, Blues, eigentlich alles, wenig Elektronik, aber ich sag mal, eine sehr, sehr große Bandbreite an Musik, an vor allen Dingen organischer, harmonischer, schöner, sag ich mal, Musik, die irgendwie Herz und Seele berührt.
Ist auch an Karfreitag so, obwohl das ja eigentlich ein stiller christlicher Feiertag ist, an dem Gläubige an das Leiden und Sterben von Jesus am Kreuz erinnern und an dem deutschlandweit Tanzverbot gilt, je nach Bundesland unterschiedlich lang. Was aber der Bund für Geistesfreiheit, eine religionskritische Organisation, nicht akzeptieren wollte und deswegen vor ein paar Jahren gerichtlich Ausnahmeregelungen erkämpft hat. In Regensburg machen davon in diesem Jahr insgesamt 5 Bars Gebrauch. Die Vinylbar ist eine davon.
Um eben die Thematik in den öffentlichen Raum zu rücken, dass eben wir eigentlich in einem säkularen Staat leben, in dem Staat und Religion getrennt ist.
heißt, die Religionsfreiheit natürlich garantiert und eben aber halt auch kein Religionszwang. Und dadurch es ja, formal juristisch in meiner Ansicht eigentlich absurd ist, Menschen ein Tanzverbot an religiösen Feiertagen aufzuerlegen. Es geht einfach ganz einfach um die Freiheit, Feiertage so begehen zu dürfen, wie man es nach persönlicher Geisteshaltung eben pflegen möchte.
Sehen neben Gerald von der Vinylbar offenbar auch viele andere in Deutschland so. In einer YouGov-Umfrage hat kürzlich die Hälfte der Befragten gesagt, wir wollen das Tanzverbot an Karfreitag lockern. Hier eine Umfrage vom SWR mit unterschiedlichen Meinungen.
Also ich finde das Tanzverbot ehrlich gesagt ein bisschen veraltet.
Ich denke, ein Tag im Jahr kann man das durchaus aushalten.
Das ist absoluter Quatsch. Da habe ich das Gefühl, dass die Kirche und die Gesellschaft nicht getrennt sind und dass sich die Kirche auf die Gesellschaft sozusagen auswirkt, und das gefällt mir überhaupt nicht.
Nachgefragt bei Stefan Groß, Pressesprecher des Bistums Regensburg.
In Zeiten des rasanten Fortschritts will man keine Ruhe mehr, weil diese für immer mehr Menschen schwer zu ertragen ist. Vergessen, verdrängen, wegtanzen ist heute die Devise. Doch es braucht auch Zeiten des Innehaltens. Der Kreuzestod von Jesus Christus macht den Karfreitag zu einem öffentlichen und stillen Tag zugleich. Statt Krawall gilt es, mit Ruhe diesen Feiertag im Bistum zu feiern.
Der Bund für Geistesfreiheit sagt aber, warum sollen diejenigen sich ruhig verhalten müssen, die nicht an Gott glauben? Oder denen Ostern als Fest einfach nicht wichtig oder egal ist? Hat sich offenbar auch der Senat in Hamburg gefragt und das Tanzverbot an Karfreitag in der Feiertagsschutzverordnung gerade gelockert. Von Donnerstag auf Freitag kann jetzt anstatt nur bis 2 Uhr bis 5 Uhr morgens getanzt werden und ab Mitternacht kann schon wieder weitergehen und nicht wie bisher erst um 2 Uhr am Kasamstag. Zur Freude von Sarah Kucher, eine der Verantwortlichen der Hamburger Clubs Docks und Große Freiheit.
Grundsätzlich freuen wir uns natürlich sehr über den Kompromiss, der jetzt gefunden wurde, weil eine Auflockerung des Tanzverbots uns als Club sehr hilft. Wenn man damit planen kann, das macht es dann ja schon wieder attraktiv für viele.
Deutlich liberaler ist es in Berlin und Bremen. In der Hauptstadt gilt das Tanzverbot von 4 Uhr morgens bis 21 Uhr am Karfreitag, in Bremen von 6 bis 21 Uhr. Am strengsten ist das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und, na klar, Bayern. Da gilt das Tanzverbot ganztägig am Karfreitag und am Samstag. Wo trotz Tanzverbot getanzt wird und vom Ordnungsamt erwischt wird, da droht dem Veranstalter theoretisch eine Geldbuße von mehreren tausend Euro. Ob das überall so streng kontrolliert wird, ist allerdings fraglich. Oder man macht wie Gerald vom Vinyl in Regensburg von einer Ausnahmeregelung Gebrauch. Er hofft jedenfalls, dass auch viele kommen werden.
Keine Ahnung. Also seit Corona, also diese ganze Corona-Zeit hat wirklich vieles, was früher so ein bisschen, sag mal, ein bisschen erfahrungsplanbar war, so ganz schwierig. Also ich kann es nicht mehr einschätzen. Weiß nicht, ob die Leute rausgehen, auf was sie Bock haben. Also wird sich zeigen.
Sagt Barbetreiber Gerald. Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat mit ihm über das Tanzverbot morgen an Karfreitag gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So sehr sich die Union und die Ampelregierung ja oft fetzen, bei dieser Sache, da scheinen sie sich einig zu sein. Das Bundesverfassungsgericht, das gehört geschützt und zwar vor, Zitat, extremen politischen Parteien. Deshalb sitzen VertreterInnen der Ampelregierung mit VertreterInnen der größten Oppositionspartei zusammen und verhandeln, denn es geht hier um eine Grundgesetzänderung und die geht ja bekanntlich nur mit 2/3 Mehrheit im Bundestag. Justizminister Buschmann hat einen Entwurf vorbereitet, was drinsteht und wie die Grundgesetzänderung das höchste Gericht schützen soll. Darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, wie könnten extreme Kräfte mit dem aktuellen Grundgesetz denn Einfluss auf das Verfassungsgericht nehmen?
Ich glaube, man muss mal damit anfangen, warum unser Verfassungsgericht überhaupt so verwundbar ist. Also es ist das jüngste Verfassungsorgan und im Gegensatz zu allen anderen Verfassungsorganen steht dazu relativ wenig im Grundgesetz. Es gibt zwei Artikel, Artikel 93 und 94, in denen ist festgelegt, dass Bundestag und Bundesrat die Richter wählen, welche Mitglieder dieses Verfassungsgericht hat und auch welche Klagen es behandeln kann. Das ist festgehalten. Alles andere ist in einem einfachen Gesetz festgelegt, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das heißt, man kann sehr viel mit einfacher Mehrheit im Bundestag ändern. Und wenn man mal in andere Länder schaut, nach Ungarn zum Beispiel oder nach Polen oder der PiS-Regierung, hat man gesehen, wie Regierungen das ausnutzen können und sagen können, ich drehe das mal so ein bisschen in meine Richtung, dass mir das Verfassungsgericht auch nützt. Man könnte beispielsweise an die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts rangehen und als Politik sagen, naja, wir bestimmen jetzt, in welcher Reihenfolge Klagen behandelt werden in Zukunft. Das macht das Verfassungsgericht eigentlich selbst. Man könnte einen dritten Senat dazu machen. Im Moment gibt es ja zwei Senate und dann gucken, besetzt man die entsprechend politisch so, dass einem das passt. Also lauter so Dinge sind möglich. Und entsprechend hat man gesagt, wir müssen frühzeitig jetzt mal schauen, können wir das Verfassungsgericht noch mal irgendwie resilienter machen.
Schauen wir mal auf den Entwurf aus dem Justizministerium. Wie sieht die Grundgesetzänderung aus, die da jetzt auf dem Tisch liegt?
Also das ist jetzt ein erster Arbeitsentwurf aus dem Bundesjustizministerium. Und in dem schreibt Marco Buschmann, er hält es offenbar für sinnvoll, dass folgende Dinge jetzt geregelt werden im Grundgesetz. Und zwar, dass die Unabhängigkeit des Gerichts dort festgeschrieben wird. Dass festgeschrieben wird, dass es zwei Senate gibt mit jeweils 8 Richtern und Richterinnen, die durch Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Dass deren Amtszeit 12 Jahre beträgt. Also dass man das auch nicht einfach kürzen oder verlängern kann. Mhm. Dass die Altersgrenze für Richter und Richterinnen bei 68 liegt. Und dass es noch eine Formulierung gibt, die er gerne mit drin hätte, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Also jeder muss sich dran halten, was das Verfassungsgericht dann am Ende entscheidet. Das ist jetzt ein Arbeitsentwurf, der eine Grundlage ist für Gespräche zwischen Union und den Ampelparteien und geht darauf zurück, dass die Union gesagt hat, jetzt legt doch mal bitte was vor, was ihr euch eigentlich so vorstellt.
Und diese Verhandlungen, die dauern ja eigentlich auch schon eine Zeit lang oder die Gespräche, von denen du sprichst. Warum dauert der Prozess so lange?
Weil das schon eine sehr sensible Aushandlungssache ist, was man in dieses Grundgesetz hineinschreibt. Denn eine Grundgesetzänderung kann man ja nur mit 2/3 machen. Also alles, was da drin steht, kann dann aber auch nur wieder mit 2/3 zurückgeholt werden. Das heißt, man muss sich sehr genau überlegen, was macht man, was braucht man, was ist wichtig, überfrachtet man das vielleicht nicht so. Und diese Gespräche laufen seit einigen Monaten. Es gab mal so einen Vorfall im Januar, da hat die Ampelpartei mal gesagt, öffentlich, was sie sich so vorstellt, fand die Union jetzt nicht so gut. Dann gab es im Februar mal eine Geschichte, da hat die Union gesagt, ja, also wir sehen überhaupt keine Notwendigkeit, da weitere Dinge ins Grundgesetz zu schreiben, ist vom Verhandlungstisch aufgestanden, sind dann aber relativ schnell wieder zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob das so kalkuliert war. Also es gab so ein paar Unterbrechungen und jetzt sitzt man eben wieder zusammen. Es gab dann heute eben die Meldung, dass es eine Einigung gäbe, weil es einen Bericht gab in der Rheinischen Post über diesen Arbeitsentwurf. Das ist relativ schnell dementiert worden und sowohl vom Justizministerium, aber auch von der Union gesagt worden, also es gibt hier noch keine Einigung, das läuft noch, wir haben noch Gespräche.
Dann gib uns mal einen Ausblick, wie geht's jetzt weiter?
Das ist eine gute Frage. Also nach Ostern werden sich die Verhandlungspartner alle wieder zusammensetzen und erstmal drüber sprechen über diesen Arbeitsentwurf, den man jetzt allen vorgelegt hat, ob das so eine gute Grundlage ist, was man da vielleicht noch ändern möchte, wo man sich vielleicht mehr wünscht, wo man sich vielleicht weniger wünscht auch. Und dann sagt Marco Buschmann jetzt auch im Redaktionsnetzwerk Deutschland, er geht davon aus, dass man sich aber noch innerhalb dieser Wahlperiode einigen wird. Also die nächsten Wochen, denke ich, kann da dann schon was vorliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so in die heiße Wahlkampfphase vor den Ostwahlen reinzieht, sondern dass man das vielleicht jetzt versucht, auch abzuräumen.
Die Ampelregierung und die Union, die sitzen gerade zusammen und diskutieren über eine mögliche Grundgesetzänderung, denn sie wollen das höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, schützen. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio hatte die Details. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist unsere letzte Sendung in dieser Zusammensetzung, in dieser Form. Und das wollen wir feiern, Christian Schmidt.
Ja.
Aber nicht ohne ein paar Infos zusammen. Also, wir arbeiten hier am perfekten Partybuffet. Mhm. Auf was sollten wir da achten, wenn wir Essen zu einer Party mitbringen? Wir haben blaue Kartoffeln eben schon gepresst. Deutschlandfunk Nova-Reporter und Koch Christian Schmidt. Was gibt das?
Also, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Klassiker immer noch die besten sind. Also, wenn wir so ein bisschen modernisieren, Stichwort eben Nudelsalat, make Nudelsalat great again. Machen wir jetzt. Und zwar mit einem Schupfnudelsalat und blauen frittierten Kartoffelbällchen. Sellerie ist auch mit dabei. Das wird schön bunt und ist, finde ich, gerade fancy genug, um am Ende jetzt nicht angeberisch zu wirken.
Also du hast hier gebratene Schupfnudeln.
Mhm, da drüben
klein
in dieser Box.
Klein geschnittenen Fenchel. Ja, das ist doch hier die neben mir steht,
genau.
Oder? Ja.
Mhm.
Ist das gekocht?
So ein bisschen blanchiert, also 3 Minuten gekocht, damit er ein bisschen weicher
blanchiert. Ist. Blanchiert, sowas machst auch nur du als Koch, ne?
Hört sich fancy an, ist ja einfach nur kochen.
Was machen wir mit den Kartoffelbällchen, den blauen?
Ich kann dir das erstmal erzählen. Da müssen wir jetzt nicht in einem Radiostudio unsere Hände schmutzig machen und rummanschen in blauen Kartoffeln.
Würde ich aber gerne.
Aber du hast sie ja eben gepresst, die blaue Kartoffel.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen.
Jetzt haben wir da schon so eine Art Teig. Dazu kommt ein bisschen Mehl und Speisestärke. Dann mischen wir das zusammen, formen Kügelchen. Mhm. Und dann kann man die erst kurz aufkochen, bis sie so an die Wasseroberfläche kommen. Mhm. Dann sind die fertig. Und wenn man mag, kann man die noch frittieren.
Fett immer gut.
Das gibt wunderschöne Farbkleckse dann auch im Nudelsalat mit dem Blau.
So, Frage Dressing. Wir haben eben schon total über Mayo abgehatet. Das sieht mir hier nicht nach Mayo aus. Was ist mit Dressing?
Ja, Essigöl. Einfach. Ich würde bei Party-Nudelsalaten immer auf Essig und Öl setzen. Nichts ist schlimmer als ein warm gewordener Mayo-Salat sowieso. Ja. Am besten noch mit so billigem Kochschinken drin. Das wird dann auch schnell nicht mehr lustig. Ne? Mayo sollte nicht länger als 2 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Kochschinken auch so 2 Stunden, dann wird's heikel. Oder wenn wir überlegen, da ein bisschen Schafskäse in den Salat zu geben, ist ja immer lecker. Aber auch der sollte nicht länger als 2 Stunden in der Raumtemperatur stehen.
Habe ich, glaube ich, schon oft falsch gemacht.
Bakterien vermehren sich sehr gerne und schön. Muss nicht, aber es greift halt schon das Immunsystem an. Ne? Und dann rennt irgendwann die ganze Partymeute wahrscheinlich aufs Klo.
Okay, halt mir fest. Essig und Öl fürs Dressing ist sicher. Sieht auch schön aus. So, ich nehme mal
Willst
eine Gabel.
Willst du mal probieren?
Ja, ich nehme hier mal so eine Schupfnudel.
Das saugt sich auch ordentlich voll mit dem Dressing. Ich hoffe, dass es nicht zu sauer geworden ist.
Nee, ist gut.
Ja, also sieht aus und ist auch irgendwie gut zu transportieren, finde ich. Ja. Das ist ja auch das Ding. Ne? Essen muss unter Umständen erstmal den Weg zur Party überleben. U-Bahn, Bus, Fahrrad, das kann auch heikel werden. Ja. Bei Süßkram ist es dann irgendwie eine aufwendige Sahnetorte. Eher so kontraintuitiv.
Mhm, ne? Absolut.
Da finde ich einen guten Klassiker, Brownies. Also ist super schnell gemacht. Teig anrühren, auf ein ganzes Backblech verteilen. Und man hat ziemlich schnell eine große Menge. Also wenn ich jetzt an eine große Partygesellschaft denke, dann werden die alle satt. Ne? Und ich würde, also man kann die auch sehr gut vegan machen.
Also du wärst für vegan. Wie sieht's aus mit gesund bei Brownies? Vielleicht auch
so,
schwierig. Ne?
Ich plädiere jetzt ausdrücklich für nicht gesund.
Ja.
Vegan, ja, ist ja auch sinnvoll. Aber bitte schön mit Zucker.
Und
sag ich jetzt einfach mal. Genau. Ja klar, es ist ungesund, aber es ist halt am Ende auch geil, ne? Und es ist eine Party, es ist ein besonderer Moment und dann sollte man irgendwie auch mit besonders leckerem Essen feiern, finde ich. Ich hatte gerade vor kurzem mal bei einem Buffet, da hat jemand einen zuckerfreien Kuchen mitgebracht.
Ach.
Ich hoffe, sie hört nicht zu. Der Kuchen war scheiße.
Ja, das klingt auch nicht sinnvoll.
Ja, und am Ende hat jeder über diesen gesunden Kuchen so ein bisschen abgelästert.
Also, oh Gott.
Deshalb, lieber, du sagst es, Fett und Zucker, das darf auf einer Party schon sein. Gib ihm.
So, bei den Brownies hast du gesagt, du kriegst relativ schnell relativ viele Menschen satt. Das ist auch gut. Beim Nudelsalat würde ich sagen, ist das ja auch so.
Ja.
Was sagst du zu Fingerfood?
Mag ich eigentlich voll gern, ne? Aber ist halt eine mega Arbeit, das zu machen. Wenn ich Zeit und Lust habe, irgendwie 60 Mini-Sommerrollen zu rollen, dann unbedingt machen. Fingerfood ist super auf Partys, weil man kein extra Geschirr braucht. Aber ich hätte einen Hack fürs Partybuffet.
Ja, bitte, zeig her. Was hast du dabei?
Schraubgläser mit feinem Inhalt.
Ah ja.
Guck mal, hier sind Tomaten drin. Also wir lagern einfach die Fizzelarbeit von Fingerfood aus. Guck mal, hier ist noch veganes Hack drin. Dann ein Glas mit Röstzwiebeln. Ja, das habe ich einfach jetzt nur in Gläser gefüllt. Das war ja keine große Arbeit. Kleingeschnittene Tomaten habe ich hier, habe ich schon gesagt. Ne? Soßen in einem Schraubglas. Hartkäse ist drin. Das wird jetzt eine kleine Burrito-Station. Tortilla-Dinger habe ich da auch mitgebracht, diese flachen. Ja? Und schwupps, fertig haben wir so eine Station gebaut. Und dann kann dann jeder am Partybuffet sich selber was zusammenstellen. Man kann sich da auch wunderbar Falafel vorstellen oder so eine Sandwich-Station einfach mit ein paar Zutaten. Also wenn man da so, ich sag mal, modular denkt, ne, einzelne Sachen in Schraubgläsern mitbringen und die Arbeit schön outsourcen.
Oh, und so eine kleine Rap-Station ist ja auch noch super kommunikativ und man kann kreativ werden, sich das schön selber zusammenstellen. Also wir halten fest, gutes Party-Mitbringsel. Food muss gut zu transportieren sein, viele satt machen, am besten keine Lebensmittelvergiftungen auslösen. Die Infos und Hacks hatte Koch und Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hummeln, die sind ja so dicke, flauschige Sympathieträger. Wespen, Nerven, zum Beispiel so beim Grillen. Bienen schwirren von Blüte zu Blüte, auch eher sympathisch. Und Hornissen, da wissen wir eigentlich meistens nur, die können verdammt groß werden. Und sich von denen stechen lassen will auch niemand. Neben der hier heimischen, europäischen Hornisse, da gibt es inzwischen in Teilen von Deutschland aber auch die asiatische Hornisse. Das ist eine invasive Art, die ein bisschen kleiner ist, die aber genau wie ihre europäischen Artgenossen gern Honigbienen und Wespen verspeist, wenn sie Hunger hat. Und die sich bei uns in den vergangenen Jahren ziemlich schnell ausgebreitet hat. Müssen wir jetzt vor der Angst haben oder ist sie vielleicht eher ein Problem für andere Tiere, also fürs Ökosystem? Fragen wir Melanie von Orlo, Expertin für Bienen, Wespen und Co. beim NABU. Frau von Orlo, was ist, wenn mich so eine asiatische Hornisse sticht? Wie weh tut das?
Also das kann man wahrscheinlich so annehmen, genau wie alle anderen auch. Will man nicht haben, ist nicht angenehm, schwillt an, ist aber auch nach ein paar Tagen wieder vorbei.
Wie verhält man sich denn, wenn die zum Beispiel auf der Hand landet? Sind die aggressiv?
Nein, richtig aggressiv in dem Sinne, jetzt, dass sie durch die Gegend fliegen und Leute stechen, das sind sie nicht. Allerdings, die Nester sind eben frei hängend, also frei gebaut. Mhm. Und wenn man so ein Nest tatsächlich aufstört, dann ist das tatsächlich ziemlich eine ziemlich bestechende und unangenehme Erfahrung, weil die Nester sehr groß, sehr kopfstark werden, mit mehreren tausend Tieren und dann auch wirklich allesamt auf Attacke gehen. Das ist also komplett anders als unsere heimische Hornisse.
Wie unterscheide ich die denn von der heimischen?
Die asiatische Hornisse ist erstmal etwas kleiner, aber sie ist vor allem dunkel, schwarz und hat markante gelbe Füße. Dazu kommt dann noch so ein etwas verwaschener, orangener Streifen auf dem Hinterleibsende. Sie fliegt sehr schnell, sehr zügig, hat aber an unserem Essen wirklich kein Interesse. Das heißt, wir werden sie eigentlich selten irgendwo am Tisch sehen. Allenfalls so am Efeu zum Beispiel oder am Blüten, da ist sie dann auf der Jagd.
Wie verbreitet ist denn jetzt die asiatische Hornisse inzwischen in Deutschland?
Na, sie ist jetzt momentan vor allem im Südwesten präsent, in Teilen von Bayern bereits zu finden. Sie breitet sich gerade sehr massiv aus und das ist tatsächlich das Thema. Sie hat also in 23 einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, obwohl sie schon seit 2014 in Deutschland ist. Und sie erreicht eben sehr hohe Nestdichten. Das ist das Problem.
Gilt als invasive Art. Inwiefern ist das denn ein Problem für die heimische Tierwelt? Also zum Beispiel hier unsere Bienen und Wespen.
Also ganz klar ist das ein Problem für die Honigbiene und die Imkerei, denn die haben da tatsächlich wirtschaftliche Probleme. Aber auch die Bienen, die überwintern schlecht, weil sie von denen regelrecht belagert werden. Wie weit die Auswirkungen natürlich auf andere Arten sind, muss man ganz klar sagen, ist schwer eine Erkenntnis darüber zu gewinnen. Die jagt natürlich alles, was kleiner ist. Sie bedient sich an allem, was es zu erbeuten gibt. Sie hat sicherlich einen Einfluss. Wie genau sich dabei auswirkt, das wird man leider wahrscheinlich erst in Zukunft dann sehen.
Gibt es denn irgendeine Chance, die asiatische Hornisse wieder loszuwerden oder ist die eher gekommen, um zu bleiben?
Es ist wahrscheinlich schwierig, sie wirklich, sage ich mal, loszuwerden. Was wir vielleicht erreichen können, ist, sie etwas im Zaum zu halten und auch den Leuten mehr Chancen zu geben, sich mit diesem neuen Mitbewohner anzufreunden. Denn tatsächlich ist es bis jetzt nur auf ein paar Inseln geglückt, sie wirklich loszuwerden. Sie hat eine richtige Erfolgsgeschichte hinter sich.
Sagt Melanie von Orlo. Sie ist Expertin für Bienen, Wespen und Co. beim NABU. Und wir haben über die asiatische Hornisse gesprochen. Eine invasive Art, die sich gerade in Deutschland ausbreitet. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.